Das Leben ist multifacetiert. Das macht's eben so schön. Was würden wir tun, wenn wir nur eine Art von Blumen im Garten hätten? Ein Veilchen nimmt nichts von der Rose weg oder umgekehrt. Das Kleine nimmt nichts vom Großen weg und das Große muss nicht unbedingt das Kleine unterdrücken.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.
Bernarda Brunovic liebt und lebt Musik. Seit sie klein ist, singt sie und dem ist sie bis heute treu geblieben. Nur die Bühnen werden größer. Neben dem Singen hat sie auch noch Philosophie und Theologie studiert. All ihre Interessen und Engagements haben eines gemeinsam. Sie will einen Unterschied zum Bessern machen und den Leuten Hoffnung schenken. Ich bin Leonie Walder und habe mit ihr über die Macht der Musik gesprochen, warum man auch mit vollem Augenlicht so einiges übersehen kann und wie sie als Nichtsehende durch ihre Musik Ungesehenes sichtbar macht. Schön, seid ihr mit dabei. Ich sitze hier mit Bernarda Brunovic, sie ist Sängerin und Songschreiberin. Liebe Bernarda, herzlich willkommen, sehr schön, dass du da bist.
Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Als allererstes würde ich gerne wissen, hast du heute schon etwas gehofft und hat sich das erfüllt?
Ich hoffe immer wieder. Ich hoffe, dass ich einmal sehen kann. Ich hoffe, dass die Welt einmal besser wird. Ich hoffe, dass ich den Tag überstehen kann, auch mit seinen nicht gerade leichten Herausforderungen. Und die Hoffnung bleibt immer. Auch wenn sich vielleicht gewisse Dinge nicht erfüllen oder nicht jetzt erfüllen, die Hoffnung ist doch immer wieder da, weil dann findet man doch irgendwie Freude in den kleinen Dingen des Lebens, die einem doch wieder eine gewisse Vorfreude auf etwas Größeres geben, einen Vorgeschmack auf etwas, was wir vielleicht jetzt noch nicht sehen.
Also da, die Hoffnung ist bei dir eine sehr treue Begleiterin, das Begleiterin, habe ich es richtig gesagt, doch?
Ja, Begleiterin.
Jetzt, wir werden noch ganz viel über Hoffnung sprechen, aber wir wollen dich zuerst noch ein bisschen kennenlernen. Und zwar habe ich eine Einstiegsfrage, die ich jedem Hero of Hope stelle, also auch dir. Und zwar als erstes, wenn dein 10-jähriges Ich dich heute treffen würde und erfahren würde, was du alles machst, wo du stehst in deinem Leben, was würde es überraschen?
Vieles. Also mit 10 Jahren hat so ausgesehen, dass ich in ein Internat komme und später in eine Wohngruppe und eine geschützte Werkstatt. Wie das so bei vielen beeinträchtigten Leuten ist, Leute, die eine körperliche oder kognitive Behinderung haben. Ich habe mir aber das Gymnasium und Studium erkämpft und vieles mehr. Und ich glaube, das würde mein 10-jähriges Ich doch irgendwie überraschen. Hey, wie hast du das geschafft?
Also es wäre stolz auf dich wahrscheinlich.
Ich glaube schon. Plus noch alle anderen Dinge, die ich im Leben mir so vorgenommen habe. Ich mache dieses und jenes, das möchte ich mir erfüllen. Und entweder habe ich es geschafft oder ich bin dabei.
Okay, sehr schön. Und umgekehrt, was würdest du deinem 10-jährigen Ich sagen, wenn du es jetzt treffen könntest?
Schwierige Frage eigentlich. Ich glaube, dass auch das 10-jährige Ich eine sehr resiliente Ausgangslage brauchte. Weil ich hatte in meinen ersten 10 Jahren schon 32 Augenoperationen hinter mir.
Naja, das ist schon nicht einfach für ein 10-jähriges Ich.
Nee, ich lebe immer noch. Ich hatte zum Glück auch ein Leben außerhalb des Krankenhauses. Mhm. Sei es jetzt, ich wollte gut sein in der Schule, Musik, Sport ist mir nach wie vor wahnsinnig wichtig. Also ich hatte schon meine Ziele. Mhm. Plus ich wollte auch irgendwie, auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist, man sagt doch so schön auf Englisch, make a difference. Mhm. Irgendeinen Unterschied bewirken zum Besseren.
Das wolltest du schon als 10-jähriges Ich, so dieses Ziel, dieser Wunsch.
Absolut.
Schön. Jetzt, wenn wir so ans Ende des Lebens gehen, was würdest du gerne über dein Leben sagen können? So?
Dass ich ein Leben gelebt habe, was einerseits mich erfüllte, aber auch für jemand anderen etwas Gutes bewirken konnte. Ob das jetzt Mensch ist oder unsere Erde, irgendetwas Gutes.
Etwas Gutes. Ja, du bist ja jetzt, du hast schon einen Preis bekommen als Hoffnungsträgerin. Also ich würde sagen, du bist sicher auf einem guten Weg, sonst wären wir jetzt nicht hier.
trying.
Wir haben es vorher schon gehört, du bist Sängerin und über die Musik werden wir dann auch noch sprechen. Right. Du hast aber neben der Musik, du hast auch Philosophie und Theologie studiert.
Genau.
Was hat dich an diesen Fächern interessiert? Warum bist du da gelandet?
Die Breite und Tiefe. Ich weiß auch nicht. Wir haben zum Beispiel im Studium, wir hatten neben der Theologie, also wir hatten viele Fächer, ob das Kirchenrecht ist, Religionspädagogik, Judaistik, eben die hebräische Sprache, Ethik. Und wenn du mit all diesen Fächern konfrontiert bist, da hast du den Kontakt zu anderen Wissenschaften. Sei es jetzt Psychologie von der Religionspädagogik oder Pastoraltheologie aus, sei es jetzt irgendwie das Rechtswesen vom Kirchenrecht aus, sei es jetzt Kirchengeschichte, und dann braucht man doch auch wieder den Kontext von der Geschichte allgemein, so durch die Zeit. Nicht nur die Geschichte der Kirche, sondern auch die Geschichte der Gesellschaft. Oder eben Judaistik, die hebräische, die Bibel, hebräische Sprache, die Kultur, Altes Testament, Exegese, kommt man auch irgendwie mit Archäologie in Kontakt, und Ethik, diese wahnsinnig wichtigen ethischen Fragen in der Bioethik, in der Medizinethik. Und es ist sehr interdisziplinär. Und ich hatte als Kind, hatte ich schon immer geliebt, in Nachschlagewerken nachzulesen und Lexikas zu lesen. Und ich wollte einfach irgendwie etwas studieren, so dass das hochgebildet sein, oder ich sag's mal lieber, die intellektuelle Arbeit hat mich wahnsinnig interessiert unter vielen anderen. Also
Wissbegierde, ganz große Wissbegierde.
Absolut. Und ich hatte einfach nur gewusst, wenn ich jetzt in die Naturwissenschaften gehe, leider war damals mit der Technologie das nicht so möglich. Und heutzutage ist es auch nicht gerade einfach. Ich weiß, dass in Amerika sehr viel unternommen wird, dass auch die Sehbeeinträchtigten in den Naturwissenschaften Fuß fassen können. Aber ja, ich wusste einfach, ich werde hier auf Herausforderungen stoßen, und dachte ich, okay, was mache ich? Und Theologie einerseits wegen dem Glauben und andererseits wegen der interdisziplinären Herangehensweise hat mich wahnsinnig interessiert.
Du hast jetzt gerade angesprochen, natürlich ist es erschwerter zu studieren, wenn man sehbehindert ist, sehbeeinträchtigt. Wie war das bei dir? Wie konntest du Theologie studieren?
Also ich arbeite zum Beispiel mit einem ganz normalen Laptop, mit einem Sprachprogramm. Mhm. Und eigentlich braucht es nur, dass man mir Dinge per Mail schickt, ob als Link oder Attachment, damit ich auf die zugreifen kann. Die einzige wirklich riesige Herausforderung, die ich da sah, war, wenn ich jetzt ein Buch aus der Bibliothek rausholen musste und irgendwie 10 Seiten zu einem gewissen Thema, wenn ich eine Seminararbeit schreiben würde. Mhm. Da braucht es jemand, der sich da bereit erklärte, okay, ich suche dir das raus, ich scanne dir das ein. Heute habe ich zum Glück einen super Scanner, aber zu Studienzeiten hatte ich das leider nicht. Und die Institutionen, die dafür zuständig waren, für uns Nichtsehende, waren leider zu dieser Zeit alles andere als hilfsbereit. Das muss ich ganz offen sagen.
Also du musstest dir da einiges selber irgendwie gestalten und organisieren.
Ich war zu Studienzeiten sehr auf mich allein gestellt. Wir hatten einen sehr guten Studienleiter an der Theologisch-Philosophischen Fakultät, und der hat sich wahnsinnig auch für mich eingesetzt und sehr viel auch bewirkt und gemacht. Aber ein Studienleiter, der hat eine ganze Fakultät zu leiten. Also von dem her, ja, ich hab's mir wieder irgendwie erkämpft.
Du hast es erkämpft und jetzt hast du den Abschluss. Also jetzt Master. Schon länger, ja.
Ja, schon länger, seit Februar 23.
Neben dem Studium ist ja deine große Leidenschaft auch die Musik.
Genau.
Wann hat dich das gepackt? Wann hast du angefangen zu singen?
Die Musik war schon immer mein Lebensbegleiter. Ob beim Lernen, beim Sport oder irgendwie auch beim Spielen schon. Es lief zu der Zeit immer wieder das Radio oder ein Musikprogramm im Fernsehen. Und langsam, aber stetig hat sich dann einfach herauskristallisiert, welche Elemente mich besonders ansprechen. Welche Stilrichtungen, welche irgendwelche Akkordprogression oder Rhythm Compositions, also Rhythmus und Instrumente. Und so kam ich da zum Gospel. Und das hat sich dann weiter verzweigt ins Jazz, Soul, Blues, Funk, Country, Rock'n'Roll. Ich sag mal, die African-American Tradition und die weiße Seite davon. Irgendjemand hat mal so schön gesagt, der Country ist die weiße Seite des Blues. Dachte ich, hey, es hat was dran.
Also auch da bist du breit interessiert bei der Musik. Verschiedene Stile.
Mm-hmm.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, ich kann das auch, also ich kann wirklich gut singen so?
Ja, genau.
Wann hast du das gemerkt?
Also ich kann jetzt mich nicht an einen Moment erinnern, aber ich glaube, das kam so allmählich. Fange ich auch an, Songs zu schreiben und Auftritte hatte ich in der Schule, in der Kirche zuerst und dann wurden sie immer größer. Bis eben 2010 die Vorentscheidung vor den ESC in Kreuzlingen hier in der Schweiz. Da bin ich mit meinem Song Confidence und das ist so ein wirklich overtly Christian Song, also voll christliches Lied mit einem christlichen Text und doch zweiter Platz, denke ich, wow.
Das ist schon mal was.
Das war schon, nein, mich hat es eher überrascht, weil Eurovision, das ist, und schon Vorentscheidung, sehr, sehr säkular. Vor allem, ich meine jetzt, es ist sehr säkular aufgegleist. Und dass doch irgendwie eine christliche Message wieder durch kann.
Mhm.
Irgendwie, wenn man es richtig verpackt und es in die heutige Sprache übersetzt. Und damals hatte ich es versucht, in die damalige Sprache zu übersetzen. Einfach nur aus meinem Leben erzählt. Ich glaube, das war ausschlaggebend. Und ab dann hat es sich, da ging es bergauf.
Das hat die Leute dann berührt.
Ja.
Dann wollten sie mehr hören von dir.
Ja, genau.
Du hast es ja schon gesagt, du bist auch Songwriterin. Wie entsteht bei dir ein neues Lied? Was ist das, was dich inspiriert?
Also Inspiration finde ich eigentlich vielerorts. Also das ganze Leben kann eine Inspiration sein. Es ist so eine Kombination von auf eine Inspiration warten und sie doch aktiv suchen.
Mhm.
Und dann, wenn das mal da ist, mache ich mir Notizen vom Text. Ich mache mir Ideen, okay, wie könnte der Song arranged werden, welche Instrumentationen. Und dann ja, geht's ans Komponieren. Oder vielleicht kommt mir auch die Musik zuerst. Spiele ich das ein am Klavier, an der Gitarre. Ja, und so irgendwie in diesem kreativen Chaos entsteht dann der Song. Und es gab auch die eine oder andere Möglichkeit, wo ich auch mit anderen zusammenschreiben konnte. Und das ist auch ganz interessant, wie man von einem anderen Musiker auch noch die Perspektive irgendwie einfangen kann. Okay, woher kommt jetzt diese Idee? Und da können wirklich ganz schöne Kombinationen entstehen.
Also, dass man sich auch gegenseitig inspiriert.
Ja, und neue Perspektiven auftut. Und da kommt natürlich noch der Produzent, der auch noch irgendwie seine Perspektive anschaulich macht, ich sag's mal so.
Mhm.
Und dann denkt man, das hat doch irgendwie einen Sinn. Und das hilft extrem bei der musikalischen Weiterentwicklung.
Was ist dann für dich gute Musik?
Gute Musik.
Ich weiß, es ist eine große Frage, also, aber ich dachte, ich lasse jetzt so.
Also ich rede jetzt ganz offen und wirklich nur von meiner Erfahrung.
Ja.
Aber das ist auch sehr beeinflusst, von wo ich komme. Etwas für mich, gute Musik ist vor allem, was Seele und Herz berührt.
Mhm.
Weil ich sag mal, beeinflusst worden bin von Greats. Und ich sage wirklich Greats. Ich meine, Etta James oder Ray Charles oder Aretha Franklin oder Earth, Wind and Fire, Prince, dann gehe ich auch davon aus, von der Qualität. So ähnlich muss es klingen.
Mhm.
Und was auch noch bei mir sehr präsent ist, ich liebe das Arbeiten wirklich mit richtigen Instrumenten. Klar kann man mit elektronischen Effekten, Synthesizer, man kann es super kombinieren. Aber dass ich jetzt rein in irgendwelche Elektroschiene gehen würde, da muss erstmal ein guter Song entstehen. Aber es wäre möglich, weil ich habe Becky Hill's Heaven on My Mind habe ich gehört. Und ich denke, hey, der Song, der ist zum Beispiel so voll Electropop-mäßig arranged. aber das klingt einfach so gut. Und ich finde, das kann man auch live einspielen und man kann so eine funky Tune draus machen. Also ich höre das einfach.
Also da wärst du auch noch offen, um da mal zu schauen, wie es in diese Richtung weitergehen könnte.
Schwerpunkt schon mit Live-Instrumenten. Mhm. Oder eine Kombination. Sag ich mal, wie der Prince hat es in den 80ern so super gemacht. Also Studioversion war zu Teilen wirklich so ganz schräge Synth-Sachen, aber live, my God, that was so amazing. Ich sag's mal, ich will es nicht ausschließen, weil ich habe ja Becky Hill gehört, Heaven on My Mind, und ich hatte mal einen Song gehabt, auch für ein Eurovision-Projekt, Here for Love heißt der. Und das ist auch so mehr oder weniger ein Elektropop. Aber das wurde auch, ich sag's mal, gut arranged. Vielleicht etwas Oldschool-mäßig. Es erinnert mich sehr an die 90er. Ich glaube, vielleicht hat es auch einen Einfluss, weil da auch noch Backing-Vocals drin waren. Mhm. Und dann kommt dieser Live-Effekt rein. Ich finde einfach, dass das Live, das Handgemachte, das vom Menschen in dem Sinn Gemachte, ohne dass man jetzt zu viel KI oder irgendwas benutzt, weil der Künstler, der Musiker, der Instrumentalist, der Vocalist, der oder die gibt auch ein Stück weit sich selbst hinein.
Und das soll spürbar sein,
und
auch wer dahinter steht.
Das soll spürbar sein, weil das ist einfach, es lebt. Also alles okay, wenn man einen Plastik-Weihnachtsbaum hat, aber
nicht dasselbe. Es ist schon nicht ganz dasselbe.
Ja gut, aber eben mit den Weihnachtsbäumen, das... Da gibt es auch ethische Fragen dazu. Vielleicht war das auch ein blödes Beispiel. Aber ich glaube,
du weißt,
worauf ich ziele.
Genau, auf jeden Fall. Ja. Du hast gesagt, gute Musik ist etwas für dich, das irgendwie auch Seele bewegt. Was ist denn das, was würdest du gerne mit deiner Musik in den Menschen auslösen?
Herzen berühren, Licht bringen, Hoffnung bringen, denen das Gute wünschen, was ich mir selbst auch wünsche, vor allem, wenn es irgendwie mal ein bisschen herausfordernd ist. Das Leben irgendwie aufzeichnen aus meiner Perspektive. Die vielen Dinge, die vielleicht ungesehen sind oder gar unsichtbar, sichtbar machen. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Motto. To make the invisible things visible. Aber ich bin ehrlich gesagt jetzt auch dabei zu überlegen, sollte ich das wirklich invisible nennen oder einfach nur ansehen? Ungesehen, weil man kann auch mit anderen Augen sehen. Mhm. Und der kleine Prinz sagt, ja, man sieht nur mit dem Herzen gut. Aber das ist, wenn man ein bisschen nachdenkt, ein bisschen reflektiert, dann ist das nicht einfach nur so ein Klischeesatz, der vielleicht so ein bisschen corny klingen könnte. Es braucht Reflexion. Weil gewisse Dinge, man sieht sie nicht auf Anhieb. Da muss man schon mit Augen dran gehen, ich sag's mal, die eher gewisse Schichten durchdringen, was unsere körperlichen Augen nicht sofort vermögen.
Also du möchtest den Leuten eigentlich auch Dinge aufzeigen, die gerne mal ein bisschen vergessen gehen, weil sie vielleicht nicht so offensichtlich sind.
Ja, vielleicht vergessen, aber vielleicht ignorieren die Leute sie auch bewusst. Mhm. Weil das Leben ist nicht so, das Leben kannst du nicht vereinfachen. Vor allem nicht, wenn wir einen Schöpfer glauben, der das Leben geschaffen hat und der selbst das Leben ist. Und wenn wir das Leben auf etwas Vereinfachtes reduzieren, das ist eine Beleidigung, finde ich. Das ist genau das Gleiche, wie wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, die Bibel wortwörtlich kann man so oder so übersetzen oder so interpretieren. Die Sprache Gottes kann man nicht einfach so auf die menschliche Sprache reduzieren. Was heißt wortwörtlich? Ich meine...
Also wir würden den Dingen auch nicht gerecht werden dann.
Nein, gar nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was ich an der Musik so liebe, wenn man auf die kleinen Details achtet. Nicht nur auf, da hast du 4 Akkorde und einen simplen Beat und that's it. Das muss nicht schlecht sein. Aber irgendetwas muss schon bewegen, ob im Text oder in der Komposition oder wie ein Instrument eingespielt wird. Manchmal machen kleine Dinge einen großen Unterschied.
Also es braucht ein bisschen Feingefühl auch.
Es braucht Feingefühl. Es braucht auch das Feingefühl, wann heißt es less is more und wann heißt es more is more.
Ja. Jetzt eine Frage noch, die ich auch allen stellen von diesen Heroes of Hope. Mhm. Es geht in dieser Folge ja um dich, um deine Arbeit, um die Musik. Du hast da schon ganz, ganz viel dazu gesagt. Mhm. Wenn du jetzt dieser Folge selbst einen Untertitel geben müsstest, wie würde der lauten?
Schwierig. Ich würde es wirklich so nennen, dass entweder das Unsichtbare oder das Ungesehene sichtbar machen. Und ich glaube, das würde bei den Leuten schon irgendwie eine Frage auslösen. Hä, also da kommt eine Sängerin, eine Songwriterin, eine Musikerin und die spricht von irgendetwas Unsichtbarem. Ich meine, die ist ja nicht in Visual Art oder so. Und ich glaube, da kann es zum Gesprächen führen. Es kann zu Gesprächen kommen oder wenigstens zu Fragestellungen.
Also Interesse wecken.
Interesse wecken. Aber vielleicht liege ich auch falsch, aber das ist jetzt einfach meine Intuition.
Nee, ich finde, das passt ja auch ganz gut zu dem, was du sagst. Also ich nehme das sicher mal mit in meine Überlegungen, wenn ich das dann noch betiteln muss. Du hast diesen Preis, den Hero of Hope Award, gemeinsam mit Eddie Delalutz gewonnen. Auch er ist Musiker, er spielt Klavier und er wird dann auch noch in einer Folge vorgestellt werden. Wie habt ihr euch zwei gefunden? Wie kam es da zu dieser Zusammenarbeit?
Wir gingen zusammen auf die gleiche Schule in unserer Grundschulzeit. Wir waren an der Blinden- und Sehbehindertenschule in Zürich. Wir waren nicht in der gleichen Klasse, aber wir haben uns immer wieder auf dem Schulhof gesehen. Und ja, dann haben sich irgendwann nach der Grundschulzeit haben sich unsere Wege getrennt. Und ja, fast zwei Jahrzehnte später sind wir wieder ein bisschen mehr in Kontakt gekommen. Und dann hatten wir einfach nur ganz spontan überlegt, hey, wir könnten doch einen Gig zusammen machen. Und ich wusste, dass er Musik studiert hat. Er wusste, dass ich Theologie studiert habe. Und ja, war es zwei Jahre her? Also ich glaube, fast ist am 30. Wir haben wieder einen Gig, dann wird es wahrscheinlich zwei Jahre her sein. Ich muss noch einmal nachrechnen. Aber es kam sehr schnell zu einem Gig und das war in der Kirche. Die Akustik war wirklich ganz toll. Piano, ich bei den Vocals und dann war noch ein Klarinettist da, ein guter Freund von ihnen. Und so haben sich die Auftritte gehäuft. Und viele Leute fanden es interessant. Also, oh wow, eine nicht sehende Sängerin, nicht sehender Pianist. Und da kam es auch zu eben Inputs zwischen den Songs, wo wir auch erzählt haben, wie das so ist als nicht sehender Musiker. Und ich glaube, aus dem hat sich dann gebildet dieser Gedanke, dass das Ungesehene oder das Unsichtbare sichtbar machen. Weil ich glaube, die Leute, die haben das einfach gesehen, irgendwie mit anderen Augen. Oder wir hatten versucht, ihnen aufzuzeigen, einen Lichtblick zu geben. Aber wir hatten ehrlich gesagt nicht einmal daran gedacht, okay, wollen wir jetzt ganz spezifisch, explizit den Leuten etwas aufzeigen. Wir waren einfach nur da und haben unser Ding gemacht.
Also eigentlich ganz authentisch, schon Zeugnis gegeben, einfach mit der Art, wie ihr seid.
Einfach ganz authentisch und dann kam es zu Feedbacks im Nachhinein.
Mhm. Und dann habt ihr gemerkt, da ist ja ein Interesse vorhanden.
Genau. Aber genau, er hat auch Projekte anderweitig. Ich habe auch anderweitig Projekte. Aber wir kommen viel also zusammen und haben Auftritte zusammen. Es ergibt sich immer wieder.
Okay, sehr schön, dass man sich da auch findet, inspiriert und dann auch wieder eigene Dinge auch hat. Jetzt, was mich noch wundernehmen würde, gibt es bei dir Momente, in denen du nicht singen magst, weil dir irgendwie Kraft fehlt oder so?
Diese Momente gibt es. Aber diese Momente gibt's auch, egal welchen Job du machst. Also wir sind nun mal einfach begrenzte Menschen und wir können nicht immer auf Hochtouren laufen. Aber wichtig ist es, wie managt man das? Und ich bin froh, dass ich im Moment wirklich in einer, ich sag's mal, privilegierten Position bin, weil ich neben der Musik einfach ein Leben habe, eben mit was ich mich intellektuell beschäftige oder Sport oder auch nur schon in der Musik. Ich singe oder schreibe Songs, spiele meine Instrumente. Es ist eine Vielfalt da und ich habe den Ausgleich. Es ist sehr viel neben der Musik auch schon da und das hilft.
Dass du dich dann auch in andere Dinge investieren kannst, wenn ja, die Energie gerade nicht reicht.
Ja.
Du hast ganz zu Beginn gesagt, du hoffst sehr viel und ganz Unterschiedliches. Du hast auch gesagt, du hoffst immer noch mal wieder sehen zu werden. Du hast auch ganz schon viele Operationen hinter dir. Ich nehme an, da wurden ja auch immer wieder Hoffnungen enttäuscht.
Bei jeder einzelnen. 33 hatte ich insgesamt. In den ersten 10 Jahren 32.
Das sind viele enttäuschte Hoffnungen. Ja. Wie gehst du damit um oder wie findest du wieder Hoffnung, wenn sie eben droht, ganz verloren zu gehen?
Ich hatte ein Leben, wie ich schon gesagt hatte, außerhalb des Krankenhauses. Und das klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen stolz oder arrogant. Und ich habe eigentlich gar keine Idee, was für ein Wort ich da benutzen könnte. Aber einfach nur, ich weigere mich einfach mit weniger oder schlechterem zu begnügen. Und zum Teil kann es auch sein, ach Mann, bist du verwöhnt. Sorry. Ich glaube, jeder hat ein Recht auf ein gutes, erfülltes Leben. Und wenn wir als Menschheit ein bisschen was tun könnten oder uns in gewissen Dingen ein bisschen zurücknehmen könnten, einfach mal reflektieren, einfach mal, hey, wir können nicht einfach nur das tun, was wir tun und Kopf durch die Wand und ohne Herz. Ich sage nicht, dass alle nicht ein Herz haben, aber es könnte anders sein. Mhm. Es braucht eigentlich überhaupt keinen Krieg oder Hungersnot oder irgendwelche arme Kinder, die in ganz unmenschlichen Verhältnissen aufwachsen oder Umweltverschmutzung. Wir könnten es anders machen.
Und was lässt sich hoffen, dass wir es eben auch, dass es mal besser wird? Also ich meine, das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, kann ja auch dazu führen, dass man denkt, irgendwie funktioniert es einfach nicht. Die Menschen kriegen es nicht auf die Reihe. Was behält dich optimistisch?
Es gibt ein wunderschönes Schriftwort, das sagt, zweimal ist es, einmal im Lukas, da sagt der Engel Gabriel zu Maria, für Gott ist nichts unmöglich. Und beim anderen sagt Jesus, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und es gab nur einen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und entweder bist du, was du bist, oder bist du es nicht. Und so rein aus meiner Lebenserfahrung her, das klingt nicht, als ob jetzt da einer kommen würde und einfach dich anlügen würde. Und deine Jünger würden ihr Leben dafür geben, dass sie eine Botschaft in die Welt setzen, die potenziell eine Lüge sein kann. Es kann nicht sein. Das macht keiner mit einem gesunden Menschenverstand.
Also du klammerst dich oder hier an diese Zusagen auch von Jesus, der sagt,
auf jeden Fall.
Gott kann mehr, als wir sehen.
Auf jeden Fall. Aber auch, wir müssen uns bewusst werden, uns ist so viel gegeben worden. Freier Wille, Verstand. Wir sind nicht einfach nur, okay, wir hatten jetzt den Sündenfall und es ist alles vorbei. Und wir sind einfach nur, sogar wenn wir erlöst werden, dann können wir gerade nur so gerechtfertigt werden in so einem legalen Sinn. Dann würden wir ja Gott reduzieren auf jemanden, der kann uns von der Sünde nicht reinwaschen. Mhm. Aber es heißt doch auch, der Apostel Paulus auch sagt, in Christus Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Und das muss uns wieder bewusst werden. Und es braucht diese Selbstwertschätzung. Wer sind wir eigentlich? Nicht, dass wir uns jetzt irgendwie überheblich, sondern hey, ich habe eine Identität und du hast eine Identität. Und es wäre so schade, dass wir das einfach wie ein kostbares Geschenk einfach nur so in den Dreck werfen.
Also auch nicht uns selber klein machen, sondern uns auch bewusst sein, was wir können, wer wir sind.
Demut heißt nicht sich selber klein machen, sondern Demut hat mit der Wahrheit zu tun. Und wir müssen aus der Wahrheit heraus und aus dieser Demut, die aus der Wahrheit herauskommt, unsere Grenzen, aber auch wieder unser Potenzial entdecken. Und ja, wir haben uns nicht selbst geschaffen. Aber wir müssen uns vor dem Schöpfer auch nicht verstecken. Aber das ist etwas, an was ich mich selbst auch immer wieder erinnern muss. Weil das kommt nicht natürlich. Es ist harte Arbeit zum Teil.
Das ist auch schön, dass man sich teilweise gegenseitig erinnern kann, wenn man es gerade nicht mehr weiß.
Und in diesen schnelllebigen, hektischen Zeiten, alles toll mit Technologie und Digitalisierung, das hat ein Riesenpotenzial. Wir können das für so viele gute Dinge verwenden. Aber auch wieder stop, reflect. Geht nicht einfach so mit dem Kopf durch die Wand. Hört auf das Herz. Und das Herz ist mehr als nur die Emotionen. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen, das ist auch der Sitz des Verstands. Und es braucht diesen Weg von unserem Kopfdenken ins Herzdenken. Das muss wieder zusammenkommen. Ich sage das nicht bei allen, aber es braucht bei vielen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden, und die sind viele, Umstände sind viele, wir sind alle irgendwie davon betroffen.
Was würdest du sagen, wer hat sich besonders in dich investiert?
Meine Familie, der ich bis heute unglaublich dankbar bin. Ja, und die vielen Begegnungen, die ich hatte, auch kleine, kurze Begegnungen, die ich hatte, die auch dazu beigetragen haben, ob das jetzt in der Kirche oder zu meiner Schulzeit, Studienzeit. Es geht um ein Mosaik von allem. Sicher steht meine Familie ins Zentrum, aber das, was das Zentrum umrahmt, genau wie ein Bild, das wieder eine ganz andere Schönheit ausstrahlt, wenn es in einen schönen Rahmen eingerahmt wird und an die Wand gehängt wird. Das darf man auch nicht vergessen.
Also viele große und kleine Begegnungen, die dich eigentlich immer wieder vorwärts gebracht haben.
Korrekt.
Jetzt, du bist ja Hoffnungsträgerin, du hast einen Preis gewonnen, gemeinsam mit Eddie Delalutz. Wem würdest du diesen Preis geben? Wer ist dein persönlicher Hero of Hope und warum?
Schwierig, schwierig. Es gibt so viele Leute, die sich einsetzen, die so vieles tun für die Menschen und so viele, die auch mit mir schon den Preis gewonnen haben und ähnliche gibt es. So vielen würde ich noch geben. Aber was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ich war kürzlich an einer Ausstellung in Zürich und die hieß World Unseen. Und da kommen bekannte Fotografen, eigentlich, die kommen nicht persönlich, aber sie präsentieren ihre Bilder und die haben ganz bewegende Geschichten aus dem Leben. Und es bringt wirklich jemanden zum Nachdenken. Und das war so super dort organisiert, mit Brailleschrifttafel, mit Reliefs, mit einer Navilens-App, die unglaublich benutzerfreundlich ist, die auch eine Audiodeskription wiedergibt und werden die Texte wiedergeben, die Fotos beschreiben. Das ist hochemotional und auch hochintellektuell. Praktisch die visuelle Kunst wird den Nichtsehenden auch zugänglich gemacht. Und da kommen wir auf diesen Gedanken, auch die Nichtsehenden haben so eine Chance, mehr und in einer volleren Art und Weise am Leben, am menschlichen Leben, an der Gesellschaft teilzunehmen und sich auch intellektuell mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Wie zum Beispiel, es wurde auch ein Bild beschrieben von einer Nashornart in Afrika, die vor dem Aussterben bedroht ist. Und um das Nashorn rum sind Rangers und ja, stehen für den Naturschutz und alles. Manchmal kann ein Bild mehr erzählen als 1000 Bücher. Also ich habe das jedenfalls so empfunden.
Ja.
Und nur weil ein Mensch eine Beeinträchtigung hat, heißt das noch lange nicht, dass das Leben so oder irgendwie anders aussehen müsste. Oder nur weil irgendjemand sagt, es muss so sein, weil der Mensch ist zu dem oder zu dem nicht fähig. Wenn wir nicht so kleinkariert denken würden, wir wären schon ein Stück weit näher an einer Welt, die, ich glaube, mehr Potenzial hat. Ich hasse das Wort Besseres zu tun, weil jemand sagt, ach du Weltverbesserer. Aber geht es uns doch auch nicht gut, wenn es uns wirklich gut geht? Und sind wir nicht auch glücklich, wenn wir mit einem ruhigen Gewissen schlafen gehen können und hey, dem da nebendran geht es hoffentlich auch noch gut.
Also es gibt ja auch Hoffnung, wenn du merkst, da haben Leute sich eben nicht einschränken lassen und nicht gesagt, ja, nein. Fotografie ist nur für Sehende, sondern sagen, nein, wir können das auch zugänglich machen.
Nein, ich meine, Ian Tahern ist ein tauber und blinder Fotograf. Und der hat auch sein Bild präsentiert von einem Model und das hat auch eine in dem Sinn Einschränkung. Aber also Einschränkung, was heißt das? Beeinträchtigung. Es gibt eigentlich gar kein richtiges Wort, wie wir das... Weil wir ringen immer noch mit solchen Dingen.
Mhm.
Behinderung, Einschränkung, Beeinträchtigung. Ich hinterfrage langsam auch alles. Vorher habe ich das einfach nur so, ja, ich bin einfach sehbehindert, whatever. Also, behindert es uns wirklich? Schränkt es uns ein? Es kann uns irgendwie beeinträchtigen, aber muss es uns gerade in irgendwelche Schranken weisen? Also, jetzt gerade, wenn ich so denke, mein persönlicher Hero of Hope Award würde ich ja Canon Switzerland übergeben, die sich so super engagiert haben für die World Unseen Ausstellung. Aber das Gute dran ist, an einem Abend muss ja nicht ein einziger den Hope Award gewinnen. Und da gibt es noch ganz viele Leute, die sich in so vielen Segmenten in der Gesellschaft einsetzen. Und die haben genauso sehr den Hope Award Preis verdient.
Das ist ja auch schön, wenn sich Leute an unterschiedlichen Orten einsetzen. Vielleicht Dinge, die man selber nicht gesehen hätte.
Das braucht es absolut, weil das Leben ist multifacettiert.
Schön.
Und das macht es eben so schön. Was würden wir tun, wenn wir nur eine Art von Blumen im Garten hätten? Ein Veilchen nimmt nichts von der Rose weg oder umgekehrt. Das Kleine nimmt nichts vom Großen weg und das Große muss nicht unbedingt das Kleine unterdrücken.
Ja, es kann sich ja bereichern, genau.
Auf jeden Fall.
Ach, Bernarda, ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weitersprechen. Aber leider neigt sich unsere Zeit dem Ende zu. Ich danke dir viel, viel mal für deine Zeit, für dein Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du hierher gekommen bist.
Und herzlichen Dank.
Mit und mir gesprochen hast.
Ja, und auch an alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, ihr könnt etwas davon mitnehmen. Ich würde es mir wünschen.
Das hoffen wir uns doch auch, ja. Und ich wünsche dir ganz viel Freude weiterhin bei deiner Musik, mit der Theologie, mit allem, wo du unterwegs bist. Und natürlich immer viel Hoffnung, dass die nicht verloren geht.
Auf jeden Fall, das brauchen wir alle.
Trotz Rückschlägen hat Bernarda Brunovic das Hoffen nie verlernt. Im Gegenteil, mit ihrer Musik und ihrem Leben will sie Hoffnung weitergeben und, wie gesagt, den Blick auf das Ungesehene leiten. Wer mehr über Bernardas Musik erfahren möchte, der findet dazu Links in den Shownotes. Und in 2 Wochen kommt schon die nächste Folge von Heroes of Hope mit Daniel Bürgi, der sein Leben in der Schweiz aufgegeben hat, um sich um Straßenkinder in Nepal zu kümmern. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über deine Unterstützung. Wir von ERF Medien leben nämlich von Spenden und jeder Franken hilft uns, damit wir diese Arbeit weiter tun können. Spenden könnt ihr direkt über den Link in den Shownotes. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch eine schöne Zeit.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.